Willkommen bei Mindblowing, dem Podcast mit Menschen, die bewegen. Ich bin Silke Daug und ich führe Gespräche mit spannenden Gästen, die ihrer Leidenschaft folgen. Manchmal ihr Leben genau dafür komplett verändert haben. Es geht um Wendepunkte, den Mut, seinem Herzen zu folgen und die bewegende Frage, was macht mich wirklich glücklich?
Ich möchte den Leuten oder den Kundinnen, Kunden zeigen, dass sie die Erlaubnis haben, schön sein zu dürfen und sich schön fühlen zu dürfen. Jeder. Weil es gibt so viele Menschen, die sich das irgendwann mal abgesprochen haben. Ich bin doch eh nicht schön. Ja, und gleichzeitig schaffe ich es immer mehr, mich anzunehmen und auch gnädig mit mir zu sein und aufzuhören, so einen komischen Perfektionismus an den Start zu legen. Das bringt uns ja auch nicht weiter. Wir werden älter, da können wir machen, was wir wollen. Und wir werden dadurch aber nicht weniger schön, wir werden anders schön. Ich finde sogar viel schöner.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge des Podcasts Mind Blowing. Ich freue mich sehr, ihr könnt euch alle freuen, denn wir haben heute eine ganz wunderbare Gesprächspartnerin hier, die Hamburger Fotografin Lisa Rotfuß. Herzlich willkommen, liebe Lisa.
Hallo Silke.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein darf.
Ich freue mich, dass du da bist. Die Lisa hat eine ganz interessante Karriere hinter sich. 20 Jahre Erfahrung in der Modebranche als Fotografin und hat sich dann dazu entschieden, genau diese Welt, die sehr laut und schnelllebig und auch glamourös ist, zu verlassen, um Fotografie neu zu denken. Persönlicher, stiller, echter. Wir sprechen also heute über die beeindruckende Porträtfotografie von Lisa Rotfuß. Wir sprechen aber auch über Lebenswandel, berufliche Veränderungen entlang der eigenen Werte. Herzlich willkommen, Lisa. Schön, dass du da bist, Lisa.
Ich freue mich auch sehr und das war eine schöne Einleitung.
Schön. Ich denke, ich meine, vielleicht sollten wir ganz zu Anfang starten. Ich habe mich gefragt, wie fing das alles an mit der Fotografie? War für dich von Anfang an klar, du willst fotografieren? Wie bist du gestartet? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
Oh, das ist eine lange, lange Geschichte und da muss ich ganz weit zurückgehen. Eigentlich habe ich mir nie so richtig Gedanken darüber gemacht. Es ist zu mir gekommen und verrückterweise habe ich vor einiger Zeit in einem Freundebuch von meinem kleinen Bruder, da war ich 16, unter Berufswunsch tatsächlich gelesen Fotografin und mich gewundert, weil mir das gar nicht so bewusst war.
Von dir?
Ja, das von mir. Verrückt. Da stand das schon drin. Da war ich 16. Aber es war mir nie so bewusst. Ich habe immer fotografiert, so mit den Kameras, die es damals gab. Und natürlich hat dann meine Oma gesagt, ich mache schöne Fotos, aber da habe ich natürlich auch nichts drauf gegeben. Und ja, ich war dann immer ein sehr verträumter und verspielter Mensch. Habe natürlich auch Kunstleistungskurs gehabt. Und auch da habe ich mir nie was irgendwie drauf eingebildet. Da bin ich so durchgegangen. Und ja, ich bin halt immer in diese Kreativecke auch so gedrängt worden von meiner Familie. So ein bisschen ja, verrückte Ideen, ein bisschen spinnig, die Kreative. Auf jeden Fall war ich in diesem Kreativding drin und habe dann nach dem Abitur eine kleine Trotzreaktion gestartet und habe, ich glaube, das habe ich echt gemacht, um meinen Eltern irgendwie zu beweisen, ich bin gar nicht so, wie ihr denkt, habe Jura studiert und wollte Familienrecht machen und mich für Familien und Kinder einsetzen, also so ganz idealistisch.
Das ist ja jetzt wirklich abgefahren.
Ja.
Und du glaubst, das war, als wenn du so hinfühlst, dass das tatsächlich mehr wie so ein...
Ja, ich habe das abgelehnt, diesen Kreativstempel. Und ich hatte Probleme damit, auch mit meinen, auch wenn ich was gemalt oder modelliert oder irgendwie was Kreatives gemacht habe. Ich habe mich nie getraut, das jemandem zu zeigen. Ich hatte immer Angst vor Bewertungen. Ich habe mich immer selber schlecht bewertet. Ich hatte gar keinen Blick dafür so.
Aber gleichzeitig hast du ja dann etwas gemacht, was deine Eltern wahrscheinlich großartig fanden, dass du endlich von dieser verrückte Nudel Lisa, die da immer so künstlerisch ist.
Ich glaube, die haben mich gar nicht ernst genommen, dass ich das getan habe.
Interessant.
Ich habe dann Jura studiert und das war eine Katastrophe. Innerhalb kürzester Zeit hatte ich dann eine Gleichgesinnte, die auch nicht so wirklich ambitioniert war. Und wir haben dann immer die Pflichtveranstaltungen gemacht und so abgesessen und sind dann Kaffee trinken gegangen.
Ja, erzähl weiter. Und wie ging das dann?
Naja,
hast du es zu Ende studiert?
Nein, 5 Semester und ich habe auch einen Strafrechtsschein gemacht, den einen oder anderen. Das war das Einzige, was ich noch spannend fand. Die anderen Bereiche haben mich total kalt gelassen. Oh, immer nach Schema F, immer nach dem gleichen Muster. Da war überhaupt kein Spielraum für Kreativität. Da war null Gefühl. Das Gegenteil von mir. Naja, ich habe dann natürlich irgendwann eine Krise bekommen, weil ich konnte das ja nicht ewig aufrechterhalten, dass ich hier eingeschrieben bin. Ich habe in einer eigenen Wohnung gewohnt. Meine Eltern haben das finanziert, aber ich habe natürlich nichts geleistet. So.
Ja.
Das kann man natürlich nicht ewig machen. Ich meine, es gibt Leute, die ziehen das durch, bis sie 30 sind, aber.
ja.
Genau. Und ich war dann tatsächlich so ein bisschen in so einer Sinnkrise. Und wie war denn das dann? Letztendlich hat die Mutter meines damaligen Freundes, die Künstlerin ist und Maltherapeutin, die hat mich gepusht. Die hat mich eigentlich bestärkt. Und auch meine Mutter, witzigerweise, hat dann, weil sie, glaube ich, auch verzweifelt war, was ich denn jetzt machen soll, hat dann irgendwann die Idee gehabt, hat so eine Akademie für Fotografie ausfindig gemacht in Hamburg.
Weil das Thema Foto dann doch von deiner Seite kam?
Das weiß ich gar nicht mehr. Da kann ich mich nicht dran erinnern.
Interessant,
das ist
oder?
So wie weg.
Mhm. Ja.
Es ist wie weg. Ich habe das immer sozusagen abgelehnt eigentlich. Naja, und habe aber trotzdem fotografiert, ne? So. Mein Lebensumfeld.
Ja.
Und ich weiß noch, dass dann meine Mutter die Idee hatte, ach komm, dann bewirb dich doch mal auf dieser, auch wenn es eine Privatschule ist, bewirb dich da doch mal, du musst doch was Kreatives machen. Kurze Zeit vorher, fällt mir gerade dazu ein, habe ich auch noch einen Mappenkurs besucht für eine Mappe für die Kunsthochschule, HFBK in Hamburg. Und da war ich mit einer Freundin, mit der ich auch so ein bisschen aufgewachsen bin, die immer so der Überflieger war überall, auch älter als ich. Und das war nicht so gut, dass ich mit ihr in diesem Mappenkurs war, weil ich meine Sachen immer schlecht fand, ihre Sachen immer gut. Und am Ende hat sie sich dann beworben und ich habe mich nicht getraut.
Wahnsinn, oder?
Ja, das war noch davor. Und dann, wie gesagt, dann habe ich meine Bilder zusammengesucht, die ich hatte und habe mit der Mutter meines damaligen Freundes eine Mappe zusammengestellt, mit dem, was ich hatte.
Eine Mappe mit Malerei nee, oder
Fotografien
mit
Fotografien.
Okay.
Eine Bewerbungsmappe für diese Privatschule.
Da musste man sich so bewerben quasi.
Genau, da musste man sich mit Mappe bewerben.
Ja.
Und dann bin ich da ziemlich unbedarft einfach hingegangen. Ja. Und die haben mich sofort genommen.
Ach.
Obwohl die Aufgabenstellung war, eigentlich extra für diese Schule da zu fotografieren und nicht das zu nehmen, was man schon so hat.
Ja.
Was habe ich gedacht? Mhm. Ich habe gedacht, naja, ist ja eine Privatschule, die wollen ja auch Geld verdienen.
Ja.
Ich habe es wieder selber
das
abgewertet.
Das Mindset dann, ne?
Genau, mein Mindset. Ich habe es wieder abgewertet.
Ja.
Ja, letztendlich hat mir diese Privatschule geholfen, dass das Geld gekostet hat, weil dadurch habe ich die Sache nicht in die Tonne getreten.
Ja.
Weil ich auch große Probleme hatte, da hinzugehen, phasenweise.
Warum?
Ach, das war wieder so eine Sozialgeschichte, da waren hauptsächlich Frauen oder junge Frauen. Und die waren alle teilweise sehr selbstbewusst und sind sehr selbstbewusst aufgetreten, haben sich sehr breit gemacht und ich fühlte mich dann wieder schwach. Und es war mir zu viel, der Vergleich und diese ganzen Sachen. Das Ding war aber ganz gut, weil das war so Diplomstudium mit Ausbildung zusammen. Also ich habe gleichzeitig einen Gesellenbrief gemacht, ganz klassisch, auch an der Handwerkskammer, dann den Abschluss und ganz viel praktische Anteile. Also ich musste sofort assistieren bei Fotografen. Ich habe sofort gelernt, wie das ist, das Assistieren.
Ja.
Und habe auch sofort festgestellt, dass das für mich ja anstrengend ist. Vor allen Dingen, wenn ich Männern dann so zur Verfügung stehe und da für sie schleppen muss und es ist ja schon ein sehr, wie soll ich sagen, damals, heute ist das alles nicht mehr so extrem, aber damals war das schon noch ganz schön mit Hierarchie. Und ja, hier, ich habe da Sachen erlebt, die waren schon unter der Gürtellinie.
Ja.
Ja, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, auch so Sexismus und so alles dabei. Mir war immer klar, das machst du nicht lange.
Ja.
Das gehörte aber auch zu diesem hieß dann Praktikum.
Mhm.
Gehörte dazu. Naja, letztendlich gab es dann am Ende eine Diplomarbeit. Und auch, ich hatte damals schon die Neigung, mich mit Modefotografie zu beschäftigen. Genau, also meine Diplomarbeit, da waren wir recht frei und sollten halt das machen, was uns auch am meisten Spaß macht. Und da habe ich meine erste selbst inszenierte Modestrecke gemacht in einem Gewächshaus mit so Kakteen. Und da habe ich eine Modestrecke gemacht, weil ich das damals schon toll fand und das mein geheimer Traum war. Ich mich nur nicht getraut hatte, das auszusprechen. Ich wollte damals immer, also ich glaube, mein Traum war, einmal ein Cover für die Brigitte shooten zu dürfen.
Na klar! Natürlich, ein Cover für die Brigitte, das kann ich verstehen. Ja. Das war so ein Ding.
Genau, das war so ein Ding. Das war damals irgendwie so bei uns das Nonplusultra für Hamburg vor allen Dingen. Genau, auf jeden Fall war dann der nächste Schock für mich. Es wurden 2 Ehrendiplome verteilt für herausragende Leistungen. Ich bin niemals auf den Gedanken gekommen, dass ich eine davon sein könnte.
Lisa.
Und diesen komischen Plastikwürfel dann überreicht bekommen habe. Und also ich habe das bekommen halt und ein Mitstudent, der war Stilllifer, der hat also genau das Gegenteil von dem fotografisch gemacht. Und wir wurden sozusagen ausgezeichnet. Und ja, das war irgendwie ein komischer, surrealer Moment für mich. Und danach hatte ich auch echt von Mitschülerinnen richtig feindselige Kommentare und Blicke. Also da war bei vielen echt krasser Ehrgeiz am Start. Und ich dachte auch eh immer, die sind sowieso viel besser als ich, weil die haben sich einfach so verkauft. Ich konnte das nie sehen.
Hast du denn dann, als du sozusagen diesen Preis in den Händen gehalten hast und auch diesen Abschluss, das Gefühl gehabt, okay, jetzt bin ich doch so ein bisschen gerüstet mit mehr Selbstbewusstsein?
Nö.
Nee. Ist doch verrückt.
Hat nicht viel, ich habe mich eher lustig gemacht über diesen Plastikwürfel.
Ja.
Hab mich gefragt, wo soll ich den eigentlich hinstellen? Schön ist der nicht.
Aha. So. Ja.
Und dann bin ich irgendwie ins Berufsleben geschmissen worden. Ich wurde ja vorbereitet und habe angefangen, als freie Fotoassistentin zu arbeiten.
Was heißt, du wurdest vorbereitet? Was meinst
du?
Naja,
wir wurden ja auf den Assistenzjob richtig gehend vorbereitet.
Das heißt, man steigt in das Business ein.
Genau,
als erstmal Assistenz.
Genau. Weil woher willst du die Aufträge haben? Kennt dich ja keiner.
Ja.
Und du musst vor allen Dingen ja wissen, es geht ja nicht nur darum, dass du gut fotografierst, sondern auch, dass du weißt, wie so ein Job läuft, was wichtig ist. Es ist ja, muss ja irgendwie professionell sein. Und dann habe ich angefangen, mich zu bewerben als freie Assistentin. Und ich habe dann echt so skurrile Dinge erlebt. Also da könnte ich stundenlang erzählen, was ich da erstmal für merkwürdige Charaktere hatte. Männer meistens. Ich hatte, glaube ich, nur eine Frau, der ich assistiert habe. Und da habe ich echt viele, viele Erfahrungen gemacht, nicht nur schöne. Und habe auch recht schnell nach 2 Jahren angefangen, eigene Jobs zu haben.
Wie läuft das denn dann? Wie kommt man denn da dran? Fängst du dann an mit einer, so kenne ich das, weil ich ja auch mal Haare und Make-up gemacht habe in der Branche. Ich musste mir jemanden suchen, der mich vertritt in der Agentur. Und das gelingt mir nur durch eine Fotomappe. Und so habe ich sogenannte
Go-Sees
gemacht und auch mit Fotografen im Bunker in Hamburg.
Ja.
Ja, da haben wir einfach Bilder geshootet und mit Anfängermodels, die auch ihre Bilder brauchen.
So habe ich das auch gemacht. Ich habe von
dass
den
wir uns nicht begegnet sind.
Ich habe Go-Sees gehabt und ich habe dann die Newcomer-Mädchen, teilweise 15, 16.
Ja.
Ein leeres weißes Blatt stand da vor mir, aber ich war ja auch ein leeres weißes Blatt.
Eben.
Und habe dann meine modischen oder mehr oder weniger romantischen Vorstellungen da verwirklicht, auch mit Newcomern im Bereich Haare, Make-up und Styling und eine Mini-Produktion gemacht und mir ein Portfolio, eine Mappe und damit bin ich dann rumgelaufen bei den Werbeagenturen, bei den Redaktionen und habe immer mehr Netzwerke gesponnen, Kontakte und irgendwie kam eins zum anderen und das ging echt einfach und auch schnell, muss ich sagen. Und ich war gerade mal, wie alt war ich? Anfang, Mitte 20, da habe ich angefangen zu fotografieren, richtig.
Was ich sehr erstaunlich finde, ist, dass du ja eigentlich mit einem sehr selbstkritischen Mindset losgestiefelt bist, anfangs auch überhaupt nicht an dich geglaubt hast und dann wirklich schon relativ früh, muss man ja sagen, darüber Geld verdient hast, wie du gerade gesagt hast. Und ich möchte nochmal persönlich sagen, ich habe das ja gerade schon gesagt, dass ich eine Phase lang Haare Make-up gemacht habe in der Werbe- und Modebranche. Also ich kenne die Branche ein bisschen. Und ich muss das hier wirklich sagen, die Leute, die ich immer bewundert habe am Set, waren die Fotografen und Fotografinnen, weil die alles im Blick haben müssen. Die müssen die Stylisten im Blick haben, die müssten Haare, Make-up im Blick haben, die müssen den natürlich, der Kunde klebt am Fotografen, der muss vorher schon alles ab. Also ich nehme dir das, die Worte jetzt vielleicht aus dem Mund, aber ich muss das sagen, weil gerade klafft das bei mir so auf, weil du ja mehrfach schon immer gesagt hast oder mehrfach gesagt hast, ja, also ganz ehrlich, ich, dass ich diesen Preis gewonnen und ich und dann gehst du so nach vorne mit Anfang 20 und bist dann nicht irgendwie so ein Mauerblümchen, sondern du musst ja diese Buchung, diesen Auftrag, diesen Kundenauftrag ausführen und musst, glaube ich, dann auch dein Team auswählen, richtig?
Ja.
Hut ab.
Also ich glaube, meine Gabe war, dass ich schnell Verbindungen zu Menschen herstellen konnte, so Sympathie, weil ich habe die Gabe, die ist auch nicht immer nur gut, dass ich mich in mein Gegenüber reinspiegele und genau weiß, was es braucht, um eine Verbindung herzustellen. Und da habe ich natürlich schnell Gleichgesinnte gefunden und ich habe mich auch immer schwächer gefühlt, als ich nach außen gewirkt habe. Aber letztendlich hat mein, sag ich mal, mangelndes Selbstbewusstsein schon auch zu Problemen geführt. Und im Nachhinein denke ich, ich hätte noch anders erfolgreich sein können, wenn ich das nicht gehabt hätte. Das hat mich schon auch mal, also dass man muss als Fotografin unheimlich selbstbewusst sein. Man muss jede Sekunde wissen, wo es lang geht. Selbst wenn man es nicht tut, muss man sich so verkaufen, als wüsste man es.
So sieht's aus.
Und Entscheidungen treffen und dafür gerade stehen. Und wenn das Ergebnis nicht gut ist, ist es egal, wer es verhunzt hat. Der Fotograf trägt die Verantwortung. So ist es einfach.
Ja.
Und es ist wirklich so eine Chaos-Theorie bei mir. Ich kann es nicht erklären. Ich habe einfach gemacht, auch aus einer Not heraus, weil ich ja musste. Ich bin jetzt ja diesen Weg gegangen. Ich bin da jetzt schon so weit gewesen. Ich bin da reingeschlittert. Ohne Sinn und Verstand, kann man eigentlich fast sagen.
Ja.
Und habe aber halt so Sympathiepunkte gehabt.
Ja.
Und war eben jung und ja, habe nicht groß drüber nachgedacht. Auch so ein bisschen einfach drauf los. Ich glaube, das war auch das Gute, dass ich nicht nachgedacht habe.
Ja.
Und dann ist so eins zum anderen gekommen. Und dann hatte ich die richtigen Stylistinnen als Freundinnen und später Redakteurinnen, die mich mochten.
Und du bist in der Mode gelandet?
Nicht nur. Ich habe auch Porträts gemacht. Ich habe auch natürlich Geschäftsführer. Ich habe mal für DHL, Global Forwarding, 40 Geschäftsführer in einem Hotel fotografiert, als kleines Mädchen, sag ich mal so. Es ist wirklich im Nachhinein, wie witzig ist das eigentlich?
Ja.
Ich hatte nie Angst, ich hatte nie Probleme mit sozusagen Autorität. Es hat mich nicht beeindruckt, deswegen ging das, glaube ich. Also ich habe
mich,
hab mich nicht von diesen Männern mit ihrem Berufsstatus da irgendwie, es war mir egal.
Also ich bin aus der Branche dann raus, weil ich Angst hatte. Ich hatte Angst vor den Redakteurinnen, die neben mir standen sagten, nee, die Hochsteckfrisur, hallo, nee, bitte nochmal auflösen, nochmal neu. Da hatte ich wahnsinnige Angst.
Das fühle ich.
Zum Teil gebrochen nach solchen, ich weiß, einmal war für die Brigitte 24 Frühlings Frisuren und ich wusste, neben mir sitzt einer von Vella und wir machen das jetzt zusammen. Ich mit meinem kleinen Mindset, ich habe zu Hause an so einem Puppenkopf geübt. Aber ich hatte Angst, da zu versagen. Also ich hatte definitiv Angst vor den Leuten. Und du hattest die nicht.
Doch, hatte ich auch. Ich habe mich auch unwohl und unsicher gefühlt, aber ich habe es irgendwie überspielt.
Ja. Da war was anderes stärker.
Genau, irgendwas hat mich tatsächlich nach vorne getrieben und ich habe auch ganz, ganz schlimme Erfahrungen gemacht, also mit Unfreundlichkeiten oder dann, dass ich einfach nicht mehr gebucht wurde und mir keiner gesagt hat, weshalb.
Ja.
Man kriegt ja kein Feedback.
Nein.
Ich kann mich dran erinnern, für einen großen Verlag in Hamburg, ich nenne jetzt keinen Namen, der Chefredakteur ist da heute noch fest im Sattel und ich wohnte nicht weit davon. Ich glaube, ich musste 4-mal bei ihm vorlaufen in seinem Kämmerchen, bis er mich überhaupt ernst genommen hat. Bei dem ersten Go-See hat er gedacht, ich wäre ein Modell, was ich vorstellen möchte, weil ich auch noch so jung ausgesehen habe. Ich sah ja aus wie 12 mit 20, wirklich. Bis er mir dann irgendwann mal eine Chance gegeben hat und mir so eine Produktion gegeben hat, so eine Modeproduktion. Ja, und dann war der aber so begeistert, und hat mir auch ehrlich zurückgemeldet, dass er mir das niemals zugetraut hätte. Ja, dann war ich Haus- und Hoffotografin über einen langen Zeitraum, habe jeden Monat die Modestrecken gemacht, bei Wind und Wetter. und hatte ein Pseudonym. Hab unter einem Pseudonym gearbeitet.
Wieso macht man das?
Das war damals noch so, weil die Verlage oder Magazine, die hatten so ein Ranking. Und da gab es dann solche Sachen wie, wenn du für das Magazin fotografierst, wenn du da deinen Namen hergibst, dann darfst du nicht mehr für das oder so. Ich glaube, es gibt's heute nicht mehr.
Ah ja, interessant, das wusste ich nicht.
Und dann hatte ich quasi zwei Namen. Mein Pseudonym und den anderen Namen. Mhm. Wie gesagt, mein großes Ziel war ja, für die Brigitte zu fotografieren, was ich dann ja auch noch erreicht habe. Genau, und ich habe dadurch halt die Kontakte zu den Redakteuren bekommen. Mit einer bin ich heute sogar noch befreundet, weil ich da halt immer eine ganz gute Verbindung aufbauen konnte.
Stark.
Und dann habe ich irgendwie so als Newcomerin, ich weiß gar nicht mehr wie, aber dann habe ich Tchibo als Kunde bekommen, regelmäßig.
Das heißt aber auch, du hast einfach richtig gut Geld verdient dann.
Es geht. Das ist ja in der Fotografie immer so eine Sache, ne?
Tchibo?
Ja, doch.
Werbung ist schon.
Auch das war mir irgendwie nie so richtig bewusst. Meine Zahlen hatte ich nicht im Griff. Buchhaltung, Fragezeichen. Wirklich. Ja. Ich habe in der WG gewohnt und habe einfach irgendwie gemacht. Und habe dann ja auch irgendwann aus den Gründen eine Repräsentanz gefunden, die mich vertreten hat als New Blood. Und die sich dann um das alles gekümmert hat und mir dann auch mein Geld immer überwiesen hat. Das lief dann immer über deren Buchhaltung sozusagen. Ja. Und da habe ich dann auch noch für so Online-Mode-Firmen gearbeitet. Esprit gab es damals noch, Tommy Hilfiger, Lacoste, so Daily Business einfach. Genau, also ich war dann Ende 20, war sehr gut im Geschäft, hatte es endlich geschafft, habe super viel gearbeitet. Hatte endlich meine Cover für die Brigitte.
Ja.
Hat geklappt. Und eine Modestrecke oder mehrere Modestrecken. Ich war quasi angekommen und fing dann auch immer mehr an, für Werbeagenturen zu arbeiten, für die großen Werbeagenturen, weil ich auch dort mit den Artbuyerinnen irgendwie connected war. Ja, und ich war wie in so einer Blase. Ich habe einfach funktioniert und gemacht und getan und mich verausgabt. Und ja, letztendlich gab's den großen Cut dadurch, dass ich dann irgendwann schwanger geworden bin.
Ah ja, okay.
Mhm. Ja, so, dass ich schwanger geworden bin und dann irgendwas in mir aktiviert wurde, irgendein Hormon, dass ich so wie so eine Löwin plötzlich die ganzen Unstimmigkeiten und Ungerechtheiten, die ich sonst immer weggedrückt hatte, gesehen habe.
Das ist nicht wahr. Das ist ja interessant.
Und an allererster Stelle war erstmal mein Agent, bei dem ich gemerkt habe, irgendwie ist da kein Gleichgewicht. Irgendwie nutzt er mich aus. Irgendwie frühstückt er bei mir mit. Er investiert nicht so viel wie ich. Und er kriegt ja von jedem meiner Kontakte Prozente ab. Egal, ob das über ihn läuft oder über mich. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und geguckt, was kommt eigentlich von mir und was kommt von ihm. Und da...
Ist dir das während der Schwangerschaft? Du hast ja wahrscheinlich eine gewisse Zeit noch gearbeitet.
Ja, ich habe die ganze Zeit gearbeitet.
Und in dieser Phase, wo du quasi
als
schon...
Als ich schwanger wurde, in den ersten drei Monaten, wo mir permanent kotzübel war, hatte ich diese komische Idee.
Irgendwas stimmt hier in der Branche nicht.
Und dann habe ich auch so gedacht, ich möchte diesen Agenten nicht mehr. Der nutzt mich aus. Und habe dann wirklich gekündigt. Ja, und dann weiß ich auch nicht, dann habe ich immer noch natürlich weitergearbeitet, weil die Kunden hatte ich ja. Einige hatte ich aber auch schon verloren, weil es unheimlich anstrengend ist, das am Laufen zu halten. Und weil man
mit
auch,
kleinen Babys,
ja,
da quasi.
Ja, es war dann so, dass ich fotografiert habe und mein Mann ist dann immer zum Anlegen ins Studio gekommen oder auf die Location und hat dann da mitgechillt und mit dem Kinderwagen durch die Gegend geschoben, das Baby. Wahnsinn. Ich war also immer die stillende Fotografin.
Wahnsinn.
Und das war verrückt. Und
war das zu dem Zeitpunkt stimmig für dich? Also
ich habe gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, du hast
das
funktioniert.
Das war existenziell, ich brauchte ja auch Geld. So, wir hatten nicht viel Geld.
Ja.
Ich habe einfach gemacht.
Ja.
Und ja, wie war denn das dann? Dann habe ich auch tatsächlich noch meinen, glaube ich, einen großen Werbejob auch bekommen. Da war mein erstes Kind aber schon ein bisschen älter. Also kein Stillkind mehr. Ja, und dann kam ja recht schnell das zweite Kind. Da habe ich immer noch als Fotografin gearbeitet und hatte aber schon echt keine Energie mehr, immer noch die stillende Fotografin zu sein in diesem Haifischbecken mit diesen ganzen exaltierten Menschen. Aber die haben mich gar nicht, weiß ich nicht, ich habe da irgendwie Tunnelblick. Ja, und dann hatte ich tatsächlich im 5. Monat meinen größten Job, wo ich auch nach Paris geflogen bin, schwanger. Da war ich ja erst im 5. Monat. Und eine Kampagne geschossen habe, ich glaube für Kneipp war das. Mhm. Ja, aber ich habe immer mehr gemerkt, dass dieser Stress für mich zu groß wird, das am Laufen zu halten, dass die Kontakte mir nicht treu geblieben sind.
Ja.
Dass da keine Zuverlässigkeit ist, keine Kundenbindung, also so die Redakteurin, also ja.
Im Grunde genommen hast du länger an dem Job festgehalten aus besagten Gründen. Du konntest es, es hat einfach auch Geld gebracht, ihr brauchtet das Geld. Aber du hast schon auch gemerkt, einige Kunden orientieren sich um. Mhm. Also das heißt, es war ja auch schmerzhaft, ne? Wenn du dann merkst, ja, boah, ich kämpfe fast so gegen, gegen Mühlen. Ja.
Und ich konnte es nicht mehr aufrechterhalten. Wir sind dann aus der Stadt rausgezogen.
Ja.
Und ich war so weg.
Ja.
Und bin da immer mehr in der Mutter, im Muttersein dann versackt, was ich nicht nur schön fand, aber war gar nicht anders machbar.
Ja.
Und ja, das kann man einfach nicht aufrechterhalten.
Nein.
Und ich habe auch eine Sinnkrise bekommen, weil ich eben echt dachte, das kann doch nicht wahr sein, aus den Augen, aus dem Sinn. Ich werde einfach ausgetauscht. Da hatte ich dann ein Erlebnis nach dem anderen. Und da ich ja auch so ein bisschen privat mit den Menschen verbunden war, war das dann auch persönlich und nicht professionell und enttäuschend für mich.
Ja,
auf der menschlichen
das ist nachvollziehbar.
Ebene. Was es ja eigentlich vielleicht auch gar nicht sein sollte, aber das hat sich alles so vermischt.
Ja.
Und ich bin da immer weiter raus. Wirklich wie so eine Treppe, die nach unten geht.
Ja.
Immer weniger Anrufe, immer weniger Aufträge. Ja.
Ja.
Bis ich dann irgendwann so weit war, dass ich dachte, also irgendwie kann es so nicht weitergehen und irgendwie ist mir das auch alles zu oberflächlich.
War so ein Moment, dass du gedacht hast, ich will auch gar nicht mehr zurück?
Ja. Ja, ja. Ich habe dann so gedacht, irgendwie ist mir das auch zu wenig und mich dafür so aufzureiben, es lohnt sich nicht. Ich möchte mehr Tiefe, ich möchte gerne irgendwie mehr Inhalt. Ich habe so rumgeeiert. Und nach der Geburt meines dritten Kindes habe ich rausgefunden, was ich eigentlich will. Ich weiß nicht wodurch, vielleicht durch die Corona-Zeit, weil ich so viel Zeit hatte, ich weiß es nicht, was mich interessiert in der Fotografie. Und das sind primär, eigentlich ist es der Mensch, die Energie eines Menschen. Also gar nicht so die Komposition oder die Farben. Ich mag gar keine Farben und Linien. Manche Fotografen haben ja das so als Fokus. Ich möchte eigentlich immer in die Augen reinschlüpfen und habe ja auch den Hang, immer nah ranzugehen. Das war früher schon immer ein Problem bei den Produktionen, bei Modeproduktionen, dass ich eigentlich immer ein Beauty-Fotograf war, weil ich automatisch immer rangegangen bin, so nah wie es geht.
Wie als würdest du auf der Suche sein nach diesem Menschen?
Genau. Nach der Essenz, nach seiner Energie.
Ist doch interessant, dass das damals schon so eine Führung in dir war, in deiner Fotografie. Und dass es ein Problem war?
Ja, ja, weil manchmal war dann, rein praktisch gesehen, wenn das dann hinterher darum geht, das zu layouten, da war nicht genügend Fleisch drum. Genau, und weil ich mal wieder zu nah dran war. Es war wirklich verrückt. Mhm. Und gerade bei Werbegeschichten, wo man so streng nach Layout fotografiert, musste ich immer so aufpassen.
Ja.
Ja, naja, auf jeden Fall.
Und plötzlich ist nach der Geburt deines dritten Kindes die Idee geboren, worum es dir wirklich, oder das bist du bewusst geworden, worum es dir wirklich geht?
Ja, und dass ich eigentlich auch gar nicht interessiert bin an irgendeiner Location. Das ist alles, habe ich alles schon gehabt. Es hat mich alles gelangweilt an irgendwelchen Räumlichkeiten, Locations, Inszenierungen, was ich alles schon für die Redaktion an Themen hatte. Fürchterlich. Es ging eigentlich da nicht. Es ging nicht um den Menschen. Es ging um die Inszenierung, um die Klamotte, um das Setting oder um das Produkt. Und ich habe dann gemerkt, das interessiert mich überhaupt nicht. Es inspiriert mich nicht und es interessiert mich nicht. Und habe angefangen, die Fotografie, glaube ich, aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und habe angefangen zu sehen, dass ich es spannend finde, nicht nur das Ergebnis, sondern auch diesen ganzen Prozess, dass es ja eigentlich was echt Intimes ist, was man da miteinander teilt.
Absolut. Ich möchte mal ganz kurz sagen, meine Podcast-Bilder, also dieses Visual, was ihr seht, das hat Lisa gemacht in einem Fotoshoot. Und das fand ich schon ein sehr intimen Moment. da vor der Kamera zu sein. Man fühlt sich entblößt, man fühlt sich auch entdeckt und gesehen. Und das, ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, das ist schon, also ich, das stockt jetzt auch richtig in mir. Das ist ein, man ist sich sehr nah, es ist Intimität.
Ja.
Man fühlt sich durchschaut, gesehen, entblößt.
Genau, das ist das Gefühl. Und wenn man das nicht professionell macht, also kein Fotomodell ist, da ist das wahrscheinlich nicht mehr der Fall oder sollte nicht der Fall sein, dann ist das eine krasse Überwindung. Deswegen sagen ja auch die meisten Menschen, oh nee, ich habe überhaupt keine Lust, mich fotografieren zu lassen. Das ist mir zu anstrengend. Oder ich bin doch nicht fotogen. Und genau das ist mein Ansporn, weil ich der Meinung bin, es kommt auf den Fotografen drauf an, ob jemand fotogen ist oder nicht. Jeder Mensch ist fotogen. Und jeder Mensch ist schön, wenn man ihn richtig fotografiert. Das ist meine Erfahrung. Und das möchte ich mir im Prinzip immer selbst bestätigen. Und deswegen interessieren mich auch keine Fotomodelle im klassischen Sinne, sondern Menschen. Je älter, desto besser tatsächlich. Weil da kommt viel mehr Energie rüber. Ist ja logisch. Einfach mehr Lebenserfahrung. Das ist spannend. Und ich weiß selber, wie unwohl und befangen man sich vor der Kamera fühlt. Was für Themen da in einem hochkommen. Und der Fotograf ist meiner Meinung nach dafür da, dass man aus seinem Kopf, aus seinem Gedanken rauskommt, aus seinen Zweifeln, aus seinen Selbstabwertungen und im Hier und Jetzt in der Energie ankommt und sich keine Gedanken mehr darüber macht, wie man aussieht, weil man das abgeben kann an sein Gegenüber, weil der das übernimmt.
Also das habe ich auch so empfunden.
Genau.
Es ist ja jetzt wunderbar, dass ich in der Situation war. Ich hatte wirklich empfunden, du hypst das, wie ich bin.
Ja.
Wie ich bin und wie ich, was ich anhabe. Du strahlst eine Leichtigkeit aus und eine Fröhlichkeit und alles darf an mir sein. Und das hat mich total frei gemacht. Und das war wie so eine Eigenspiegelung.
Schön. Genau. So wünsche ich mir das. Genau. So fühle ich das. Und das ist verrückt. Ich kann noch so fertig sein, noch so gestresst. In dem Moment, wo ich im Studio bin, in meinem Raum und meine Kamera in der Hand habe, geht bei mir ein Schalter um. Dann kann ich diese Rolle sofort übernehmen. Das ist halt dann natürlich auch Berufserfahrung und Professionalität oder wie so eine Führung. Dann geht das einfach. Dann kann ich mich rausnehmen. Mich selber. Weil dann geht es überhaupt nicht um mich. Und dann kann ich sehen und fühlen. Das ist auch fühlen. Ja. Und deswegen versuche ich eigentlich zu etablieren, dass es sowas wie unfotogen oder nicht schön nicht gibt. Und wir sind so viel. Also jedes Foto, was von einem gemacht wird, ist eine mini, mini, mini kleine Realität von so vielen. Das heißt, wenn man mal auf einem Bild richtig beschissen aussieht, kann man sich damit trösten und sagen, das ist nur ein winziger Teil von mir. Es gibt noch so viele andere Teile und die sind vielleicht total großartig. Und Licht spricht Bände, Winkel, ach, da gibt es da tausend Faktoren, die dich irgendwie aussehen lassen. Genau, also Licht, kommen wir dann zum nächsten Thema. Ich habe ja früher viel Licht gebaut, mit einem riesen Aufwand und Assistenten. Licht ist im Prinzip alles in der Fotografie und überhaupt. Und ja, es kommt drauf an, wie das Licht auf einem wirkt, also ob man schön ist oder nicht schön ist. Und ich habe für mich rausgefunden, dass ich aus dem Licht heraus arbeite. Also es gibt ja viele Fotografen, die arbeiten mit harten Kontrasten und arbeiten quasi den Menschen aus der Dunkelheit raus. Da sind dann so harte Schatten, das ist ja auch sehr modern und weit verbreitet und blitzen dann vielleicht auf und so. Und ich hatte schon immer den Hang dazu, Menschen in Licht zu baden und aus dem Hellen sie heraus zu modellieren, fast wie so ein Gemälde. Und mit ganz weichen Übergängen und Schatten flächig, schön. Das ist einfach ein Licht, was jedem Gesicht gut tut, was das Schöne rausarbeitet. Unter künstlerischen Aspekten könnte man natürlich sagen, es ist nicht markant, aber das brauche ich irgendwie nicht für meine Arbeiten. Und da habe ich dann auch bemerkt, dass mir eigentlich jegliche Technik, die ich noch zusätzlich verwende, das heißt, wenn ich Licht selber mache mit irgendwelchen Beleuchtungen oder Blitzen, mich eher behindert in meiner Arbeit und auch die Energie zerstört. Und habe dann angefangen, mich auf Tageslicht zu spezialisieren, auch wenn man manchmal Abstriche machen muss, was jetzt Lichtempfindlichkeitseinstellung der Kamera betrifft oder so. Also das wird dann halt so ein bisschen grobkörniger, was ich wiederum aber auch schön finde. Also das ist für mich untergeordnet. Wichtig ist für mich, das natürliche Licht zu sehen auf dem Menschen und auch im Prozess des Fotografierens keine störende Technik zu haben. So wenig Technik, wie es geht. Und auch so wenig Menschen, wie es geht.
Das heißt, du fotografierst tatsächlich ohne künstliche Lichtzufuhr?
Ja.
War das denn auch, als wir das Shooting gemacht haben?
Ja, beziehungsweise in deinem speziellen Fall musste ich einen winzig kleinen Abstrich machen.
Ja.
Da hatte ich zwei Tageslichtstrahler, also Filmstrahler, indirekt an den Seiten im Raum.
Musste doch, das war ein dunkler Nachmittag.
Genau, es war ein fürchterlich dunkler Nachmittag. Ja. Sturzbachartiger Regen.
Ja.
Und das Studio, was ich hatte, war jetzt auch kein klassisches Daylight-Studio. Und da bin ich tatsächlich mal an die technische Obergrenze gekommen.
Aber das verstehe ich das. Also aber du versuchst mit.
Das mache ich nur im absoluten Notfall.
Und wenn, waren das so Strahler, die diesem Tageslicht so sehr nahe kommen?
Das waren Tageslichtstrahler, die indirekt, auch nicht direkt, nur den Raum, die weißen Flächen aufgehellt haben. Auch nur ein Hauch. Um noch eine gewisse Grundhelligkeit zu erzeugen.
Das heißt, so wie ich das verstehe, ist, dass deine Grundleidenschaft sich daraus schält, dass du sagst, ich versuche das Wesen, den Menschen an sich, der da vor mir steht, so natürlich wie möglich, die Schönheit, diese Schönheit dieses speziellen Menschen zu entdecken und aufzufangen auf einem Foto.
Genau.
Kann man das so sagen?
Ja, und im Unterschied, glaube ich, zu vielen anderen Fotografen, wobei das weiß ich nicht genau, aber wenn ich so Gespräche mit Kollegen hatte, ist das schon rausgekommen, ist es bei mir so extrem, dass ich mich wirklich verantwortlich fühle, dass mein Gegenüber sich schön findet. Dann habe ich den Job gut gemacht. Nicht, wenn ich für mich ein spannendes fancy Bild von diesem Menschen geklaut habe, sondern wenn der Mensch mir spiegelt, hey, ich gefall mir auf dem Bild, ich finde mich schön, dann habe ich meinen Job gut gemacht. Dann bin ich zufrieden und es hat auch nichts mit Geld zu tun. Das ist einfach mein persönlicher Auftrag.
Ja, ich meine, das ist ja auch das größte Geschenk. Die meisten, also ich
ist aber nicht für, oft. Ja, ist nicht für viele Fotografen so wichtig. Die haben auch manchmal andere Interessen, ihren künstlerischen Ausdruck oder Ihre Vorstellung, sie benutzen den Menschen sozusagen dann für ihre Vorstellung. Und ich versuche es halt andersrum zu machen.
Das ist wirklich schön.
Und auch natürlich, also energiemäßig auch anstrengend, ne? Das merke ich immer dann hinterher. Wenn ich mehrere Menschen hatte, weil ich mich dann ja in mehrere Menschen reinfühlen muss, dann ist das schon auch, dann ist der Akku auch leer, ne? Auf der anderen Seite gibt mir das auch voll Energie, wenn ich das einfangen darf. Und ja, wenn das Ganze, wenn die Energie stimmt, wenn ich merke, dass der Mensch entspannt ist, glücklich ist, mit einem tollen Gefühl da rausgeht, das ist, finde ich, fast genauso wichtig wie das Foto.
Wie würdest du denn ein schönes Bild oder wann ist für dich ein Idealbild, wo du sagst, das ist schön? Du hast einerseits gesagt, wenn mein Gegenüber sagt es, so ich gefalle mir. Und wann sagst du, das Bild ist schön? Und die zweite Frage, die ich da hinzufügen würde, ist, hat sich das verändert, dass die Idee von Schönheit über die Jahre?
Also zur ersten Frage, wann ist ein Bild schön? Wenn es berührt. Das heißt, wenn man das Bedürfnis hat, es immer wieder anzugucken, nicht gelangweilt ist, man nichts findet, wo man sich quasi dran aufhängen kann, das ist wieder mein ästhetischer Anspruch, oder wenn da was ist, dass es bewusst eingesetzt ist, also dass es genau richtig ist, das sozusagen Wabi-Sabi-Prinzip, dass es das Unperfekt-Perfekte sozusagen, wenn der Ausdruck stimmt, wenn das Bild ruhig ist, wenn es nicht aufgesetzt wirkt, wenn der Blick. Also bei Bildern, die einen direkt angucken, ist natürlich der Blick auch wichtig. Da hat mir mal jemand gesagt, meine Bilder hätten irgendwie alle so einen besonderen Blick, die Menschen, die ich fotografiere. Das kann ich jetzt selber gar nicht beurteilen. Natürlich ist es auch schön, wenn die Farben harmonisch sind. Für mich, wenn eben nicht viele Farben da sind, weil die, finde ich, übertönen oft den Menschen. So, also es ist ja nicht schlecht, Farbe zu tragen, aber für so ein Foto, was unter die Haut geht, brauche ich jetzt nicht unbedingt Farbe. Und wenn natürlich auch die Komposition, wenn das sozusagen perfekt ist, wenn die Ästhetik stimmt.
Aha, ja.
Klar, gibt es auch Bilder, die schön sind, weil sie eben anecken oder weil sie politisch sind oder solche Themen. Aber darum geht es ja jetzt bei meiner Arbeit nicht so, sondern eher, wenn der Mensch da einfach präsent ist, wenn er leuchtet und wenn ich mir das Bild auch, keine Ahnung, 2-3 Jahre später nochmal angucke und denke, wow, ist das ein tolles Bild.
Nun ist es ja so, Lisa, das muss ich ja jetzt mal hier das Thema in den Ring werfen. Wenn ich ein Selfie von mir mache und mal wieder denke, Gott, wie siehst du aus, Silke? Das denke ich tatsächlich immer, so gut wie immer. Gibt's ja die Möglichkeit, dass ich das für mich schön mache, ne? Durch, ich sag jetzt mal, KI oder durch irgendwelche Filter, die ich mir da drüber packe. Und schon ist zumindest meine Welt in Ordnung. Dennoch habe ich dieses schale Gefühl, ich habe es bearbeitet, ich sehe nur gut aus, wenn ich das jetzt manipuliere. Als ich aus dem Nachmittag mit dir gekommen bin, war es so, dass ich gedacht habe, oh, hauer, wie will man jetzt aus dem, wie ich bin, ohne dass sie es jetzt bearbeitet, Hauptsache, da sind Bilder dabei. Und du hast mir heute noch gesagt, ich habe wieder neue entdeckt, wieder neue. Ich habe jetzt so viele Bilder von dir, wo ich sage, wow, das bin ich, das bin ich. Und beim Angucken wirklich sage, ich entdecke mich da wie selber, das bin ich. Sie hat es gar nicht verändert. Das ist was sehr, sehr Schönes, wo ich vielleicht jetzt selber gerade auch schon eine Antwort gegeben habe, merke ich gerade zur KI, weil die ist ja ganz klar im Raum, ne? Dass ja. Viele Leute sich ihre Fotos so manipulieren. Das ist ja auch gegeben jetzt und nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Und das hat ja auch was. Aber das, was du anbietest, ist halt was anderes.
Genau, ich glaube, zum Unterschied nochmal, also erstmal glaube ich, dieses Erlebnis, was man mit mir dann haben kann, wenn man sich der Sache sozusagen öffnet, kann natürlich keine KI bieten, wenn man Fotografie ganzheitlich betrachtet, weil es wirklich auch für die Persönlichkeitsentwicklung oder für Selbstbewusstsein oder einfach so fürs Seelestreicheln einfach eine schöne Erfahrung ist, wenn man sich selbst annehmen darf und sich selbst schön finden darf mal, wenn man mal diesen Spirit bekommt. Das hast du mit einer KI natürlich nicht. Und du kriegst natürlich auch ein viel individuelleres, feineres Ergebnis. Also es ist nicht so, dass ich gar keine Bildbearbeitung mache. Ich bin auch so ein kleiner Beauty-Retusche-Nerd. Aber ich sag mal so, meine Retusche ist so, dass sie den Menschen vorteilhaft zeigt, so wie er in seinem vorteilhaftesten Winkel mit vorteilhaftem Licht an einem, sag ich mal, tollen, positiven Tag, wo er ausgeschlafen ist, wenig Ränder unter den Augen hat, wenig Stirnrunzeln und sich einfach gut fühlt. Aber das ist ja nicht falsch. So können wir ja aussehen.
Ja.
Der Alltag macht natürlich das Gegenteil mit uns, aber das sind wir ja auch.
Ja.
Deswegen behalte ich mir schon auch vor, so ein bisschen einzugreifen. Aber ich versuche es immer so minimal zu machen, dass es gar nicht so auffällt. Dass man einfach frisch und gesund und gut aussieht. Und das ist immer eine Gratwanderung. Und da ist es auch echt so, dass ich mir noch die Mühe mache und bei jedem kleinen Fältchen oder auch Leberfleck oder wie auch immer nachdenke, kann ich das jetzt wegnehmen? Sollte ich das jetzt wegnehmen oder nicht? Oder ja, das ist dann immer eine individuelle Entscheidung. Passt das zu dem Menschen? Ist das zum Beispiel ein Lachfältchen, was dieser Mensch braucht, was ihn ausmacht? Oder ist das jetzt gerade irgendwie mehr oder weniger ungünstig oder tagesformabhängig? Darüber mache ich mir dann in diesem Bildbearbeitungsprozess auch noch Gedanken. Also das läuft schon intuitiv, ne? Das dauert jetzt nicht ewig, aber genau. Oder dass der Hautton gleichmäßig ist, solche Geschichten. Deswegen finde ich es auch gut, wenn meine Kunden kein Make-up tragen und ich das selber wegmachen kann, was vielleicht wegzumachen ist, weil es einfacher ist, als wenn man irgendeine Make-up-Farbe auf dem Gesicht hat, die vielleicht nicht so 100% stimmig ist. Da kann man dann nicht so viel machen in der Bildbearbeitung.
Ja.
Also so pur, wie es geht, ist mir immer am liebsten. Damit kann ich am besten arbeiten. Und dass vor allen Dingen die Haut immer einen Glow hat, möglichst.
Schön.
Ja, natürlich gibt es die Möglichkeit, eine KI zu nutzen. Aber man muss sich immer darüber im Klaren sein, dass die KI fremde Gesichter über dein eigenes Gesicht legt.
Ist das immer so?
Das ist immer so, ja. Sie würfelt das natürlich zusammen und manchmal ist das Ergebnis so gut, dass man es wirklich fast nicht mehr unterscheiden kann. Auch mir geht das so. Ich gebe immer den Tipp, genau in die Augen zu gucken, da kann man es eigentlich fühlen. Aber grundsätzlich wird einfach oft ein fremdes Gesicht über dein Gesicht gelegt. Ja, und man kann es fühlen, aber nicht sehen. Also auf die Schnelle fällt es nicht auf. Aber es fehlt einfach. Ich finde, es fehlt sowas. Es fehlt die Seele. Die kann man, also das Bild geht nicht unter die Haut. Das bleibt an der Oberfläche, sagen wir es so.
Ja, also dein Fokus bei deiner Fotografie, das ist ja sozusagen auch deine Marke, wenn ich das richtig ausdrücke. Korrigiere mich, wenn ich es falsch sage. Dein Slogan auf der Webseite ist Be Your Own Muse.
Genau, das ist entstanden, auch aus meinem eigenen Prozess heraus.
Was ja heißt, wortwörtlich übersetzt, sei deine eigene Muse. Und eine Muse ist jemand, der sowohl den Fotografen inspiriert, vor allen Dingen erstmal sich selbst inspiriert, das richtig formuliert.
Be Your Own Muse heißt für mich, erfinde dich immer wieder selbst neu. Sei deine eigene Inspiration, ja. Sei dein eigener Mensch.
Ja.
Lass dich ruhig inspirieren, aber folge keinem Trend, sondern folge dir selbst so ein bisschen. Bleib dir selbst treu, steh zu dir, so wie du bist, als wirklich einzigartiges, schönes Wesen auf dieser Erde. Ist jetzt ein bisschen spirituell, aber
es ist darf es auch sein. Ja so.
Und es geht um das Thema Selbstannahme und das ist auch mein Thema, mein Lebensthema lange gewesen. Ja, sich einfach so, wie man ist, anzunehmen und nicht ständig mit sich so hart ins Gericht zu gehen, nicht in einem Selbstoptimierungswahn zu landen, sich nicht in den Vergleich vor allen Dingen zu setzen. Das finde ich so wichtig, dass wir nicht alle gleich aussehen. Durch die KI sehen wir alle gleich aus. Wenn man sich die Gesichter anguckt, es entsteht ein Stereotyp. Den sehen wir auch schon überall. Unser Gehirn wird schon darauf geprägt. Und das ist dann auch unser Schönheitsempfinden. Und wenn wir nicht aufpassen, werden wir unglücklich, wenn wir so nicht aussehen. Oder wir rennen zum Schönheitschirurgen, der dann sein Zutun dazu beiträgt. Und ich glaube, dass wir alle individuelle Gesichter eigentlich lieben und uns auch langweilen, wenn wir immer gleiche Gesichter sehen. Und die KI, logischerweise, weil sie eben eine KI ist, die versucht natürlich jetzt immer individueller zu werden, aber letztendlich sehen die alle gleich aus. Das muss man sich vor Augen führen. Und auch diese perfekte glatte Haut oder diese perfekten Falten, die die KI generiert, wo alles sozusagen symmetrisch ist. Unser Gehirn liebt Symmetrie. Wir empfinden Menschen schön, die symmetrisch sind. Genau das macht die KI. Aber wir finden es auch langweilig, diese Symmetrie. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht daran gewöhnen, weil wir dann nichts anderes mehr annehmen können. Und ja, letztendlich ist ja auch in der Natur oftmals das, was einen fesselt, das Unperfekte, das der kleine Riss oder das kleine Schiefe oder die kleine Asymmetrie.
Ja, ich sag mal so, das Interessante ist ja bei dieser Thematik für mich auch, du hast es gerade selber gesagt, dass es für dich selber auch ein Prozess war oder vielleicht auch immer wieder ist. Ich persönlich empfinde es als einen Prozess, der immer wieder stattfindet. Bin ich schön, so wie ich bin? Und mal fällt, sage ich jetzt mal, das Licht schöner auf mich. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber selbst wenn die Lichtverhältnisse optimal sind, so wie du sie arrangierst, bin ich schön? Ich kenne eine, die schön ist. Die ist schön und die finde ich schön und die ist auch schön. Aber ich bin nicht schön, ich muss mich bemühen. Ich mache doch besser nochmal einen Filter drüber. Oder ich nehme eine andere Creme oder ich gehe zum Sport. Das ist das ganze Thema des Vergleichs, der Verbesserung. Erwische ich mich leider immer wieder und ich bin es leid und es tat so gut, bei dir zu sein, wo jemand die Absicht hat, genau diese Momente, wo ich leuchte, wo ich vielleicht von mir selber berührt bin, wo ich wach bin, wo ich dich anschaue und glücklich bin oder wo ich denke, stimmt, ich mache ein Podcast-Cover. Was will ich mit meinem Podcast aussagen? Setz dich in die Energie und du fängst sie ein. Das ist ja schon ein wahnsinns schönes Projekt, was du da verfolgst und dem du dich widmest. Auch nochmal den großen Respekt, den ich auch so feiere daran ist, da garantiert dir jetzt keiner die dicken vier-, fünfstelligen Bereiche auf dem Konto. Und dennoch zu sagen, ich folge diesem Weg, weil alles in meinem Leben darauf hinausgelaufen ist, dass ich jetzt hier an dieser Stelle das mache. Sowohl das, was ich praktisch professionell über 20, 25 Jahre gelernt habe, als auch mein inneres Streben, das schon mit 16 im Buch stand. Ich möchte Menschen fotografieren. Dass das jetzt zusammenfließt und du diesen mutigen Weg gehst, wo du nicht weißt, ja, wie viele Blumensträuße du in diesem Leben dafür bekommst, aber
keine wahrscheinlich. Ja, genau. Ich möchte irgendwie, und das ist natürlich auch, es hat ja so künstlerische Arbeiten, das ist ja auch was Künstlerisches, haben ja auch immer mit der eigenen Geschichte zu tun. Ich glaube, das kann man gar nicht von sich fernhalten. Und ich habe lange gebraucht, um das zu erkennen. Aber es ist die Erlaubnis, ich möchte den Leuten oder den Kundinnen, Kunden zeigen, dass sie die Erlaubnis haben, schön sein zu dürfen und sich schön fühlen zu dürfen. Jeder. Weil es gibt so viele Menschen, die sich das irgendwann mal abgesprochen haben. Ich bin doch eh nicht schön.
Hast du das auch erlebt für dich?
Ja. Ich habe, das klingt für Außenstehende immer total merkwürdig. Ich habe mich viele, viele Jahre überhaupt nicht schön gefunden. Ich habe gedacht, ich bin ein hässliches Entlein und hatte aber eine ganz andere Außenwirkung und bin deswegen auch angefeindet worden und in Schubladen gepackt worden, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe mich quasi versteckt. Ja.
Was ja schon, ich sofort jetzt Tintenfüller rausholen würde, sagen würde, also sie ist verrückt, weil Lisa Rotfuß ist bildhübsch. Das kann ja nicht wahr sein, dass sie das sagt. Das kann ja nicht sein. Das und ist das ist auch, ja das Verrückte.
Das
ne?
ist auch meine Scham, dass ich dann immer denke, ich muss mich sozusagen, also ich muss mich zurückhalten, weil ich konnte es, mittlerweile ist das anders, aber ich konnte es nicht fühlen und ich konnte es nicht sehen. Ich habe das aber so gespiegelt bekommen, dass ich arrogant bin und solche Geschichten. Ich war komplett unsicher. Ich habe mich wirklich versteckt und konnte das nicht tragen, meine Außenwirkung. Und habe aber natürlich die Reaktion darauf gekriegt und das hat nicht zusammengepasst. Das war sehr anstrengend. Und das ist sogar, also es ist so weit gegangen, dass ich im Sommer Wollstrumpfhosen unter meiner Jeans getragen habe, um einen dickeren Po zu haben. Total bekloppt, geschwitzt habe ohne Ende. Es ist so weit gegangen, dass ich mit 16 von einer namenhaften Modelagentur bei H&M wie aus dem Bilderbuch gecastet wurde, angesprochen wurde, was ja eigentlich eine Bestätigung sein sollte. Und dann in diese Modelschiene rein bin und komplett überfordert war, mich so unwohl vor der Kamera gefühlt habe, weggeflossen bin. Ein Elternhaus hatte, was das runtergespielt hat, also wieder eher widerwillig hat meine Mutter mich da unterstützt.
Ja.
Und man braucht Unterstützung.
Ja, das denke ich mir.
Hat mir eher das Gefühl gegeben, dass es was Schlechtes ist, was Oberflächliches. Hat mich nie gepusht. Die haben mir nie gesagt, dass ich schön bin. Weder mein Vater noch meine Mutter. Oder es ist nicht angekommen. Ich weiß es nicht. Und ich habe dann ganz schnell den Mut verloren und habe nach Kritik gesucht. Wenn dann in der Modelagentur mir jemand gesagt hat, mein Taillenumfang ist noch 2 Zentimeter zu breit, was ja total abartig ist.
Das aber sagen
ist
eine andere manche Frage. Leute.
Na klar, beim Vermessen bei den großen Agenturen. Jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr so, aber damals war es so. Dann habe ich das als Anlass genommen, als Selbstbestätigung. Ja, genau, es hat keinen Sinn. Ich bin nicht schön. Und ich wollte es dann auch gar nicht mehr sein. Und ich habe mich dann wirklich, also ich habe mir dann eingeredet, es reicht halt nicht. Obwohl ich auch einen Modeljob gemacht habe und auch das Erfolgserlebnis hatte, danach in der S-Bahn zu sitzen, das weiß ich noch. Da war ich 15 oder 16. Da saß ich in der S-Bahn und war noch so toll geschminkt und gestylt und hatte das Gefühl, alle Leute gucken mich an und fühlte mich auf einmal so, wow, krass. Also es war auch ein gutes Gefühl so. Aber ich konnte es nicht halten. Ich konnte es wirklich nicht halten und ich bin dann lieber hinter die Kamera gegangen, tatsächlich.
Ist es so, dass diese Gap zwischen, da ist jemand definitiv schön und diesem Gefühl, ich bin nicht schön. Das hast du ja auch vor der Kamera. Mhm. Du siehst, der Mensch ist schön, vielleicht empfindet er sich manchmal, je nach Typ des Menschen, auch mehr oder weniger sogar schön. Die einen finden sich ja auch sogar wirklich schön. Gott sei Dank.
Gott sei Dank, genau.
Und einige nicht. Und du jonglierst ja bei dieser Porträtfotografie genau mit diesen beiden Waagschalen. Genau mit dieser Thematik, mit der du quasi auch dich im Leben immer mal wieder auseinandergesetzt hast und musstest ja auch, und aber dich auch in die Situationen gebracht hast, erstaunlicherweise. Schönheit, selber Model gewesen, dann sich selbst nicht schön finden. Es ist einfach für mich faszinierend, dass du am Ende hier Menschen begleitest in diesem Prozess und am Ende sagst, ciao, du bist schön, so wie du bist. Es ist, rührt mich sehr. Also
ja, und gleichzeitig schaffe ich es immer mehr, mich anzunehmen und auch gnädig mit mir zu sein und aufzuhören, so einen komischen Perfektionismus an den Start zu legen.
Ja, wunderschön.
Weil das bringt uns ja auch nicht weiter. Wir werden älter, da können wir machen, was wir wollen. Und wir werden dadurch aber nicht weniger schön. Wir werden anders schön. Ich finde sogar viel schöner. Also wenn ich meine Porträts mir angucke von jungen Frauen, sage ich als Beispiel jetzt mal, mit so einer glatten, prallen Haut und noch dieser jugendlichen Ausstrahlung, dann ist das schön, aber dann hört es auch schon auf. Und wenn ich daneben eine Frau sehe, die schon älter ist, die auch schon Falten hat oder wo das, ja, die einfach älter ist, dann finde ich die kein bisschen weniger schön, sondern eher noch mehr. Die berührt mich viel mehr. Da kommt viel mehr rüber. Also
das tut so gut,
das sind
dass
so zwei unterschiedliche Sachen, die kann man eigentlich auch gar nicht vergleichen. Und dann so dieser Jugend so hinterher zu trauern, das bringt, also klar, hat jeder mal so einen Moment, wenn er so Fotos von sich sieht, wo er so prall war jetzt, sage ich mal so wie so ein frischer Pfirsich oder sowas. Aber da ist halt auch gar nicht so viel Tiefe. Und diese Tiefe ist ja auch das, was wir Menschen schön finden. Also es ist nicht nur eine äußere Hülle, sondern das ist auch eine Ausstrahlung, die einen umhaut, die einen begeistert. Und das kann man gar nicht an sowas festmachen wie perfekte Nase oder perfekter Mund oder was auch immer. Was ist denn das schon?
Gibt es etwas, was du, wenn wir jetzt gleich den Podcast an der Stelle langsam schließen, gerne, hast du eine Idee, was du eventuell zu dem Thema hier den Leuten, die zuhören, mitgeben wollen würdest? Zum Thema Schönheit oder Selbstempfinden von Schönheit? Oder was liegt dir am Herzen, vielleicht noch zu sagen?
Also, dass Schönheit wirklich zu 99% von innen kommt. Das ist zwar so eine Floskel, aber das stimmt einfach. Und dass es so viele Ebenen von Schönheit gibt. Und dass Schönheit für mich verbunden ist mit Freude, mit einem positiven Gefühl und nichts Oberflächliches ist, weil ich ja mal so gelernt habe, Schönheit, das ist doch nicht wichtig. Auf der gewissen Ebene ist es sehr wichtig. Also gucken wir mal in die Natur, wie viel Schönheit da ist.
Mhm, ja.
Es ist echt, das ist was Schönes am Leben, dass es Schönheit gibt. Daran kann man sich erfreuen und man kann sich auch an sich selbst erfreuen, dass man da ist. Genau, ich möchte jedem ans Herz legen, das nicht abzutun, sich nicht aufzugeben und zu sagen, ach, aus mir kann man doch eh nichts mehr machen, sondern sich diesen Prozess zu öffnen, sich meinetwegen auch selbst zu fotografieren, immer wieder, bis man irgendwann merkt, es ist gar nicht so schlimm. Man kann es annehmen. Also so habe ich es gemacht. Natürlich habe ich viele Momente gesehen, wo ich dachte, oh nee, das möchte ich eigentlich gar nicht sein, so will ich gar nicht aussehen. Aber irgendwann so weit zu kommen, das bin ich aber, das ist ein Teil von mir. Und es gibt auch Bilder, wo ich mich toll finde. Und am liebsten mache ich das Bild für die Menschen, wo sie sich toll finden. Und am schönsten finde ich es, wenn sich jemand das dann auch nochmal an die Wand hängt. Vielleicht nicht unbedingt im Flur, aber vielleicht im Schlafzimmer. Und wenn er sich mal so richtig mies fühlt, was wir ja alle haben, sich dieses Bild anguckt und denkt, das bin auch ich. So kann ich auch aussehen. Und das ist gut. Und das baut mich jetzt auf. So, es bringt mich so raus aus meinem tiefen Loch. Und dieser Effekt wird immer besser, je älter man wird. Weil man dann sich immer erinnern kann. Also ich glaube, dass Fotografie, also diese Porträtfotografie, wie ich sie mache, auch einen heilenden Aspekt haben kann, wenn man sich quasi in diesen Prozess reinbegibt und sich öffnet, einfach zu lernen, sich anzunehmen, wie man ist. Ja, nicht mehr so hart mit sich ins Gericht zu gehen, das an einem wertzuschätzen, was man mitbringt. Und ich habe früher halt immer diesen Glaubenssatz gehabt, wenn jemand sich selbst fotografiert oder viel fotografiert, dann ist er eingebildet, selbstverliebt. Das ist ja sozusagen das Negativieren dieser Sache oder Abwerten.
Richtig.
Wenn jemand das aber sagt oder denkt, dann hat dieser Mensch meistens ein sehr großes Problem damit, sonst würde er das nicht sagen. Wenn er fein damit wäre, dann würde er das gut finden, weil es auch die Auseinandersetzung Selbstporträts ist ein ganz großes Thema. Zum Beispiel, da macht man das ja in einem sehr geschützten Raum, weil niemand anderes da ist, der das bewertet oder übernimmt, sind, finde ich, ein ja, wertvolles Tool, um sich selbst anzunehmen und das zu üben. Das ist auch eine Übungssache.
Du hast vorhin gesagt, im Nebensatz.
Ja.
Du findest es auch schön, nicht nur, du hast gesagt, ich finde es schön, wenn die Leute ein Bild von sich vielleicht irgendwo hinhängen, ins Schlafzimmer oder in den Flur, aber sich auch die Bilder anschauen, die sie nicht mögen. Das hat mich getroffen, denn ganz ehrlich, ich schaue mir die Bilder an aus dem Shooting und sage, nicht schön, nicht schön, nicht schön, das ist vielleicht schön, das ist, und das, da geht's schon los. Da geht's schon
mit
los.
Bewertung.
Und das, diese eigenen Bewertungen mal anzuschauen, ist auch ein interessantes Thema. Da sehe ich, ich habe dann sowas, da sehe ich aus wie ein Mann. Da sehe ich aus wie ein Karton. Ich habe Entwertungen laufen. Schon ein interessantes Thema, sich die auch mal anzuschauen.
Genau, man könnte das ja auch wirklich noch ausdehnen und auch dafür, wenn jemand bereit dafür ist, das ist natürlich, es kann auch was zerstören, das haben, wenn jemand da ein großes Problem hat, ne? Also man muss da sehr vorsichtig sein.
Du hast recht.
Das würde ich auch nicht jedem zumuten, deswegen würde ich auch niemals die gesamte Session, die ich da fotografiert habe, an den Kunden rausgeben. Niemals.
Ah, interessant.
Sondern nur die Bilder, die ich auswähle. Und selbst da sind viele dabei, wo der Kunde sagt, oh Gott, das geht gar nicht, weil der nochmal was anderes sieht als ich.
Ja.
Man könnte sowas auch richtig prozessorientiert benutzen, um sich selbst wirklich zu beobachten, was man für Glaubenssätze rauslässt, innerlich.
Ja, natürlich.
Und die vielleicht einfach sogar mal aufschreiben.
Ja.
Und dann mal genau zu gucken, wieso sage ich das, wieso fühle ich das, was ist das für ein Thema? Und dann gibt es natürlich auch einfach Dinge, die man an sich nicht schön findet. Bei mir ist es zum Beispiel mein Kinn. So, oder mein Doppelkinn, oder dass das da eben nicht so ausgeprägt ist, oder dass das oftmals halt so ein bisschen weich ist. Mein Sohn würde sagen, die Jawline.
Ja, und komisch. Mein Kinn ist mir noch nie aufgefallen, das
genau,
ist dein Ding.
Das ist das Erste, was ich sehe, wenn ich ein Foto angucke. Und da achte ich auch drauf, da ist mein Fokus. Aber jetzt habe ich mittlerweile gelernt, selbst wenn es so ist, spielt es keine Rolle, es macht keine Aussage über meine Schönheit. Es ist einfach ein Körpermerkmal.
Und so ist es manchmal, dass du, wenn die Leute das wollen, auch so ein Stück weit begleitest, wenn du das Gefühl hast, da ist jemand, der sich damit auseinandersetzen mag?
Ja, wobei ich habe das jetzt noch nicht so sehr auf der äußeren Ebene gehabt, sondern ich habe es eher auf innerlichen Themen gehabt. Ich habe Kunden gehabt, die auch angefangen haben zu weinen vor meiner Kamera. Aber das waren dann auch so, naja, das waren vielleicht schon solche Themen, aber die hatten halt gerade eine große, krasse Lebensveränderung und wollten sich halt jetzt mal was gönnen, was für sich tun, sich zeigen, ein Statement setzen.
Ja.
Da hatte ich eine Frau nach einer Trennung zum Beispiel, die für sie super schmerzhaft war und jetzt geht sie alleine ihren Weg weiter und wollte sich dann mal fotografieren lassen.
Ja, klar.
Um sich zu zeigen, ich komme auch klar alleine und ich bin schön und liebenswert und das bin ich so.
Gott.
Das ist auch, finde ich, ein ganz interessanter Aspekt. Ja.
Ja. Also man hört einfach, wie tief das Thema Porträtfotografie gehen kann und geht. Ja, ich sag nicht nur Dankeschön für dein Kommen und für deine Erzählung, sondern ich sag auch einfach mal Dankeschön für das, was du machst, was du da in die Welt hinausträgst. Und ich möchte jedem mit auf den Weg geben, der hier diese Folge gehört hat, vielleicht so ein bisschen bei sich selbst auch zu schauen, was klopft da an, was will auf den Weg gebracht werden. Was sind deine Dinge, die du gerne tun würdest, möchtest und dich nicht traust? Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit. Danke, Lisa, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Und sag bis demnächst. Lisa und Silke, bis dann.
Bis bald.
Tschüss. Dies ist ein Podcast und eine Plattform für dich. In den Shownotes und in Kürze auf mindblowingtalks.com findest du Infos zu meinen wundervollen Gästen, ihren Workshops und Angeboten. Hat dich diese Folge inspiriert, dann abonniere den Podcast gern und teile ihn mit Menschen, die dir wichtig sind. Ich freue mich, dass du zugehört hast.